Mager Hut Meat. Im Herzen noch immer Australien. Der Roman erzählt die Lebensgeschichte der Sieglinde Maas, die nach ihrer Heirat mit dem Australier Hugh Patterson eine glückliche Zeit auf dem 5. Kontinent erlebt. Ein schreckliches Ereignis ändert mit einem Schlag ihr Leben. Sie kehrt überstürzt nach Deutschland zurück. Ausgelöst durch die Reise des Sohnes nach Australien und dessen Wunsch, dort zu bleiben, beginnt Sieglinde Maas Jahre später ihre Erinnerungen aufzuarbeiten. Es ist auch ein Erinnern an die Familiengeschichte ihres Mannes. Eisiger Wind pfiff Sieglinde um die Nase, als sie mit halbstündiger Verspätung in Frankfurt landete und das Flugzeug verließ. Wenig später wurde sie von ihrer Tochter mit den Worten »Welcome home, Mom« umarmt. Dieser Gruß erinnerte sie an das Schild, das Marilyn für ihren Empfang in Sydney gemalt hatte. »Mom, ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich habe dich so vermisst und ich freue mich, dass du trotz Verspätung wohlbehalten gelandet bist. Wie gut du aussiehst! Hier herrschen seit Tagen Minustemperaturen und die Luft riecht nach Schnee. Zieh bitte gleich deinen Mantel an, damit dich die Kälte nicht zu sehr überfällt.« Dabei half sie ihrer Mutter in das mit Pelz gefütterte Kleidungsstück. »Danke, Liebling, das fühlt sich gut an. Du bist sehr umsichtig.« Und schon redete sie wie ein Wasserfall auf ihre Tochter ein, weil sie seit ihrem Flug nach Darwin vor 3 Wochen kaum noch miteinander telefoniert hatten. Sie überschlug sich förmlich und war noch lange nicht fertig, als sie in Heidelberg eintrafen. Linda hatte die Wohnung vorweihnachtlich geschmückt und eine Vase mit Teerosen gefüllt, in die Sieglinde sofort ihre Nase steckte. Während Linda das Mittagessen zubereitete, packte ihre Mutter die Koffer aus und nahm ein entspannendes Bad. Nach dem Essen erhielt Linda die Mitbringsel und bestaunte die vielen Fotos, die ihre Mutter der Reihe nach kommentierte. Zwischendurch beantwortete sie unzählige Fragen, bis sie auf ihren Aufenthalt in Darwin zu sprechen kam. Es gab Wiedersehens- und Abschiedsfeiern. Die Zeit verging zu schnell. Wie viele Freunde von früher begrüßte ich und wie viele neue Freundschaften schloss ich? Wo ich auftauchte, wurde von Tracy, den Hilfsaktionen und dem Wiederaufbau der Stadt gesprochen. Jeder wollte mich mit seiner eigenen Geschichte trösten. Glaub mir, ich konnte es am Ende kaum noch hören. Und du konntest ohne Hemmungen darüber sprechen? Ja, meine Angst ist weg. Ich bin kuriert. Hätte früher nach Australien fliegen sollen. Am besten gefiel mir die Fahrt in und durch den Kakadu-Nationalpark, wo wir Peter besuchten und mit ihm Ausflüge machten. Die Landschaft hat sich nicht verändert, aber für den Tourismus ist alles viel besser organisiert. Ich genoss jede Sekunde und bildete mir so manches Mal ein, dass uns dein Dad begleitete. Das sage ich natürlich nur zu dir. Na, dann bin ich aber froh. Waren wir nicht unterwegs, fuhr ich zum Friedhof, wo ich Dad unsere Erlebnisse berichtete. Ich bildete mir sogar ein, dass er mir antwortete. Deshalb hielt ich mich für wunderlich und wagte es nicht mal, Debbie davon zu erzählen. Gut so, denn es ist höchst spinnig. Tode reden nicht mehr. Sag noch einmal, dass Tante Margaret wunderlich geworden ist. Du bist auf dem besten Wege. Es ist mir egal, was du von mir denkst. Ich fühlte mich deinem Dad auf dem Friedhof sehr nah. Das mag schon sein, dagegen will ich ja nichts einwenden. Aber laut mit einem Grab reden und sich dazu noch eine Antwort einbilden, das ist schon, Mutter. Ich muss schon sagen, erzähl weiter. Jedenfalls fasste ich am Grab der Pattersons den Entschluss, dass ich nach dem Erreichen meiner Rente nach Darwin zurückgehen werde. Dann verkaufe ich die mittlere Wohnung. Der Erlös reicht für ein Häuschen in Darwin. Bobby bekommt nach der Heirat das Geld vom Verkauf der gegenüberliegenden Wohnung und dir bleibt diese Wohnung als dein Erbe. Willst du das wirklich? Bist du dir da ganz sicher? Das Gespür, das die Aborigines für Naturkatastrophen hatten und zum Teil heute noch haben, faszinierte mich genauso wie das Bonepointing ihrer Zaubermänner. Was ist denn das? Davon habe ich ja noch nie gehört. Das hatte ich schon fast vergessen, bis Ula es erwähnte. Es kommt einer Beschwörung gleich und wieso es funktioniert, das weiß ich nicht. Wenn jemand einen Feind hatte, erwarb es sich die Gunst eines Zaubermannes. Unter vielen Beschwörungsformeln legte dieser Knochensplitter in die Richtung des Opfers, das dann tatsächlich, auch wenn es in einem anderen Landesteil lebte, aus völlig unerklärlichem Grund erkrankte und trotz moderner Medizin einen sicheren Tod fand. Ulu lebte in der Angst, dass ihr das eines Tages passieren könnte, weil sie sich zu sehr dem Willen ihrer Ahnen widersetzte. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist es aber. Wie es funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich weiß von einigen Fällen aus der Missionsstation, wo die Opfer trotz bester medizinischer Versorgung an quasi keiner Krankheit starben. Vielleicht ist es das Wissen um die Verhexung, das eine solche Todesangst in den Opfern erzeugt, der sie erliegen. Nein, Todesangst ist es nicht, das ist wohl der falsche Ausdruck. Nach ihrem Glauben kehren sie nach dem Ablegen wieder, um in Pflanzen, Steinen, eben in allem, was es gibt, fortzuleben. Von diesen wird das Leben eines neuen Menschen in den Leib einer vorübergehenden Frau gelegt. Für die Aborigines ist nicht der Geschlechtsakt für die Fortpflanzung verantwortlich. Es gibt für sie so eine Art Wiedergeburt. Und du meinst, das könnten sie mit Ulo machen? Das mit dem Verhexen? Ich meine, dass Ulo lebte trotz ihrer guten Anpassung an die Welt der Weißen in dieser Angst und deshalb kümmert sie sich um ihren Bruder, der in den Augen der Vorfahren kümmerlich versagt hat. Solange er lebt, fürchtet sie sich nicht. Ich habe versucht, sie zu beschwichtigen. Auch bevor ich meine Nase tiefer in die Bücher steckte, wusste ich, dass die Aborigines von den Weißen als Spurenleser zur Verfolgung von marodierenden Ureinwohnern eingesetzt wurden. Merkten sie jetzt doch, dass sie Angehörige des eigenen Stammes verfolgen sollten? Verweigerten sie jegliche Hilfe. Ulu hat deshalb von ihrem Stamm nichts zu fürchten. Langsam verstehe ich das mit der Fortführung des Werkes. Der Urgroßvater hatte sich also auf den Urenkel gefreut und gehofft, er würde das Erbe antreten und in die Steinzeit zurückkehren, in die Steinzeit, von der sich Ulu gelöst hatte. Ja, sie war 12 Jahre alt, als ich sie vor deiner Geburt mit zu uns nahm und sie mit viel, sehr, sehr viel Geduld als Mitglied der Familie in unser Leben eingliederte. Die Geschichte kennst du, die muss ich nicht wiederholen. Jedenfalls sah sie, wie die Weißen lebten und erkannte, dass eine völlige Wandlung mit ihrem Volk erfolgen müsste. Sie glaubte das, was ich ihr oft genug predigte. Intelligent sind sie ja alle auf ihre Art. Ihre Kenntnisse und ihr Wissen haben schon vielen Weißen das Leben gerettet. Aber als Frau hat Ulu in ihrem Stamm kein Mitspracherecht. Männer hatten und haben das Sagen. Schwierig, sehr schwierig.